Ja, wir haben schon zu Beginn die Pfingstgeschichte gehört, ein bisschen gesehen. Und ich muss sagen, ich finde das, wenn man sich das so bildlich vorstellt, wie das so gewesen ist, ich stelle mir das echt wie so ein beeindruckendes Schauspiel vor. Also dieses Brausen vom Himmel, Feuerzungen, wahrscheinlich noch ein bisschen intensiver, als wir sie hier gesehen haben. Sprachenvielfalt, also echte Begeisterung. Menschen, die erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und das ist ja nur der Startschuss. Pfingsten ist ja nur der Startschuss. Wenn man dann so ein bisschen in die Apostelgeschichte schaut und da weiterliest, dann entdeckt man, dass es da durchaus ordentlich weiterging. Wir, meine Frau und ich, wir hören zurzeit immer mal Hörbibel. Das ist übrigens sehr zu empfehlen, wenn, abends, wenn man so im Bett liegt, einfach nochmal ein paar Kapitel anzumachen und Wort Gottes zu hören. Und wir haben am Dienstag, das ist bei mir irgendwie passend immer zum Start in die Predigtvorbereitung, Dienstagabend haben wir Apostelgeschichte 8 gehört. Und da ist mir nochmal aufgefallen, da wird ganz viel von Philippus erzählt. Und ein paar Verse möchte ich gerne daraus vorlesen. Apostelgeschichte 8, Verse 4 bis 8. Die über das Land zerstreuten Christen, heißt es da, zogen umher und verkündeten die Botschaft Gottes. Unter ihnen war auch Philippus. Er kam nach Samaria, der Hauptstadt von Samarien, und verkündete, dass in Jesus der versprochene Retter gekommen sei. Die Menge schenkte dem, was Philippus sagte, durchweg die größte Aufmerksamkeit. Denn alle hörten von Wundern, die er vollbrachte, und wurden auch selbst Augenzeugen davon. Mit lautem Geschrei fuhren aus vielen Besessenen böse Geister aus und viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. In der ganzen Stadt herrschte große Freude. Wow. Kannst du dir das bildlich vorstellen, wie es da abgegangen ist? Und ich habe mir gedacht, eigentlich ist es ja nicht überraschend, was wir hier lesen. Denn Philippus hatte ja den Heiligen Geist, den Stellvertreter von Jesus auf der Erde. Und auch bei Jesus waren solche Dinge an der Tagesordnung gewesen, die wir hier lesen. Also er lehrte mit Vollmacht, er befreite Menschen von bösen Geistern, er heilte Kranke. Und genau das lesen wir hier auch. Und jetzt stehe ich hier mal wieder an dem Pfingstsonntag und ich frage mich, was ist passiert seit diesem ersten Pfingsten? Ist heute eigentlich etwas irgendwie anders als damals? Ich muss persönlich sagen, ich erlebe selten solche Wunder, von denen hier erzählt wird. Am ehesten würde ich vielleicht sagen, erlebe ich, wie das Evangelium verkündet wird. Vielleicht mit mal mehr, mal weniger Vollmacht. Aber wie viel hören wir von solchen Wundern? Und wo erleben wir solche Wunder? Denn alle hörten von den Wundern, die er vollbrachte und wurden auch selbst Augenzeugen davon. Hast du dich auch schon mal gefragt, ist denn heute etwas anders als damals? War es vielleicht nur damals besonders wichtig, dass der Heilige Geist so stark wirkte, damit sich die Botschaft von Jesus einmal erstmal so ausbreiten konnte? Und seitdem wir aber jetzt so im christlichen Abendland unterwegs sind, ist das Ganze vielleicht dann doch nicht mehr so wichtig. Einige Gemeinden haben immer mal wieder darüber gesprochen und fragen sich, ob man nicht an Pfingsten auch einen Gottesdienst mal einfach ausfallen lassen könnte, weil die Leute ja sowieso eigentlich lieber so im Urlaub sind und so ein Brückentag und so weiter. Ich finde, das zeigt so ein bisschen, dass einige Kirchen in Deutschland so ihre Probleme mit Pfingsten haben, also ihre Probleme mit dem Heiligen Geist haben. Und auch wir als freie evangelische Gemeinden, muss man jetzt sagen, haben traditionell ein eher etwas schwieriges Verhältnis zum Heiligen Geist. Und das hat mit unserer Geschichte zu tun. Ich muss mal reinschauen. Am Anfang des 19. Jahrhunderts, als die Pfingstbewegung entstand, die den Heiligen Geist zentrale Bedeutung zusprach, da distanzierten sich viele evangelikale Gemeinden, so auch die FEGs, von dem, was sie da so mitbekamen. Und in der sogenannten Berliner Erklärung wurde dann sogar aufgeschrieben, Die sogenannte Pfingstbewegung ist nicht von oben, sondern von unten. Sie hat viele Erscheinungen mit dem Spiritismus gemeinsam. Es wirken in ihr Dämonen, welche vom Satan mit List geleitet Lüge und Wahrheit vermengen, um die Kinder Gottes zu verführen. 100 Jahre danach, 2009, gab es eine neue Erklärung, in der dann wiederum festgehalten wurde, dieses historische Dokument haben jedoch für das haben diese historischen Dokumente haben jedoch für das gegenwärtige Miteinander von Gnadauer und Mühlheimer Verband in dem Fall keine Bedeutung. Wir wissen, dass in der jeweiligen anderen Bewegung der Geist Jesu Christi wirkt. Also inzwischen gibt es offiziell diese Trennung zwischen evangelikalen und pfingstlerisch-charismatischen Gemeinden so nicht mehr. Offiziell. Aber diese Prägung spüren wir, glaube ich, auch heute noch. Weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr mit pfingstlerischen Gemeinden unterwegs seid, in pfingstlerischen Gemeinden unterwegs seid oder in einer FEG. Ich glaube, wie gesagt, ich merke das auch selbst, dass wir mit dem Heiligen Geist eher doch so unsere Schwierigkeiten manchmal haben. Und in der Theorie ist das erstmal gar kein Problem. Also Gott ist natürlich für uns auch Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist gar keine Frage. Und ja, wir sprechen auch immer wieder davon, dass der Heilige Geist in uns lebt. Wir singen Lieder, in denen der Heilige Geist vorkommt. Wir beschäftigen uns auch mit dem Heiligen Geist. Aber am Ende habe ich den Eindruck, manchmal doch lieber so ein bisschen auf Abstand. Das zeigt sich, glaube ich, auch schon darin, dass wir zwar immer mal wieder über den Heiligen Geist sprechen, aber ganz selten mit ihm. Ich weiß nicht, ob euch heute aufgefallen ist, dass wir ein Lied gesungen haben, wo wir mit ihm gesprochen haben, aber es ist selten, glaube ich. Ich kann mich erinnern, dass ich früher gehört habe, der Heilige Geist hat vor allen Dingen eine Aufgabe, er möchte Jesus Christus groß machen und darum möchte er selbst auch keine Ehre haben, sondern bleibt lieber im Hintergrund. Er ist eher so wie so eine Telefonleitung zu Gott, dem Vater im Himmel, die mich also da verbindet. Aber er will nicht, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf ihn richten. Für mich persönlich war der Heilige Geist, glaube ich, lange Zeit auch eher so Theorie. Natürlich habe ich auch davon gesprochen, dass Jesus in mir lebt. Und mir war auch immer klar, und das habe ich auch so gesagt, auf Kindergottesdienst und so immer erzählt, naja, das heißt natürlich nicht, dass Jesus so als Person, als Mensch in deiner Blutbahn irgendwo unterwegs ist. Ja, kann man, funktioniert nicht. Sondern es funktioniert nur dadurch, dass der Heilige Geist in mir wohnt. In Form des Heiligen Geistes ist Jesus da. Aber irgendwie war das doch für mich eher so ein Fakt und nicht viel mehr. Ich bin Christ, also ja, lebt der Heilige Geist halt in mir. Ich habe mich gefragt, was wäre, aber wenn der Heilige Geist auch heute noch dieselbe Power hätte, wie damals zur Zeit der ersten Gemeinde. Und ich möchte nochmal die Verse aus Joel lesen. Das ist die Stelle, die Petrus zitiert an Pfingsten, als der Heilige Geist kommt. Da sagt er, was passiert. Da sagt er, dass das passiert, was Gott verheißen hat. Joel 3, die ersten drei Verse. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Ich will zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden. Wie geht es dir damit, wenn du das so hörst, heute an Pfingsten? Halleluja, danke. Es wird eindeutig hier ja über den Heiligen Geist gesprochen. Und vielleicht sagst du, ja, das mag ja sein, dass es das ja auch mal gibt, aber so die Regel ist das ja nicht, oder? Und eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, dann will ich das auch gar nicht so gerne. Es soll doch lieber alles klar und rational zu begründen sein, oder? Dieses ganze Übernatürliche und so, das ist dann doch eher was für die Charismatiker. Das ist mir doch eher ein bisschen zu nebulös. Das ist mir ein bisschen weniger Geist, sondern mehr Gespenst. Das ist irgendwie gespenstisch, ein bisschen unheimlich, so gar nicht so richtig zu fassen. jetzt, ich habe da ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass ich seit einiger Zeit mit einer Sehnsucht unterwegs bin. Und ich sage, ich will mehr. Ich will mehr von Gott. Ich möchte Gott besser kennenlernen und ich möchte neu begeistert werden von ihm. Und bei all dem ist mir irgendwie auch klar, dass das ohne den Heiligen Geist nichts wird. Ohne den Heiligen Geist bleibt Gott, und so ist es einfach, bleibt Gott bloße Theorie. Eins ist für mich übrigens vollkommen klar, jeder Christ hat den Heiligen Geist. Wenn du Jesus Christus einmal in dein Leben aufgenommen hast, diese Einladung angenommen hast, dann ist er zu dir gekommen und er ist eingezogen und dann hast du den Heiligen Geist. Es ist so, Jesus, also ich hoffe, dieses Bild ist irgendwie hängen geblieben. Mir ist das so hängen geblieben. Jesus ist nicht mehr als Person da, aber der Inhalt lebt in uns. Also der Heilige Geist ist in dir drin. Und wenn ich mir das so anschaue, dann sage ich, ja, so ist es. Aber dennoch scheint es mir unterschiedliche Füllstände zu geben bei Christen. Und Paulus schreibt nämlich mal den Ephesern, er macht einen Vergleich und sagt, sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist füllen. Das sagt der Christen. Sagt er nicht Nicht-Christen, die den Heiligen Geist eben noch nicht haben, sondern er sagt den Christen, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Die Epheser hatten, denen er das schreibt, die Epheser hatten schon den Heiligen Geist bei ihrer Bekehrung bekommen. Aber dennoch fordert Paulus sie auf, sich mit dem Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Warum? Ich glaube, weil das einfach nichts Automatisches ist. Und ich glaube, das ist ja auch ganz klar. Wenn du Christ wirst, dann bedeutet das ja nicht, dass ab dem Moment so ganz automatisch ab einem Gebet du ausgeschaltet wirst, der Heilige Geist kommt und die Kontrolle übernimmt und für immer die Steuerung hat. Ich glaube, im Extremfall kann es sogar so sein, dass du dich bekehrst, dass du dich auch taufen lässt, aber dass am Ende dein Leben sich gar nicht groß ändert, dass es vielleicht genauso weitergeht wie vorher. Und ich glaube, dann habe ich übrigens das Evangelium nicht ganz verstanden. Es geht nämlich nicht darum, nur Jesus anzunehmen, damit ich irgendwann dann Jesus in den Himmel komme, sondern es geht darum, dass ich Jesus in mir leben lasse, dass der Himmel zurückkommt in mir, in mich hineinkommt. Und das, glaube ich, das macht einen Unterschied, dass ich dann verwandelt werde in das Bild Christi in mir. Er lebt in mir. Und das wird man auch sehen. Das wird man, glaube ich, auch nach außen sehen. Das hat Auswirkungen. Francis Chan schreibt mal in seinem Buch, ein Prediger, der unterschätzte Gott. Er sagt, Land auf, Land ab behaupten Menschen, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt sind. Christen reden davon, wiedergeboren zu sein und behaupten, sie seien tot gewesen und jetzt lebendig geworden. Wenn jedoch die Menschen außerhalb unserer Gemeinden keinen Unterschied in unserem Leben sehen, fangen sie an, unsere Integrität zu zweifeln, an unserer Integrität zu zweifeln, an unserer geistigen Gesundheit, aber noch schlimmer, an unserem Gott. Und wieso sollten wir ihnen das zum Vorwurf machen? Ich finde es nachdenkenswert. Ich wünsche mir diesen lebendigen, diesen Heiligen Geist, der einen Unterschied in meinem Leben macht, der mich in sein Bild verwandelt. Und ich möchte noch eine letzte Stelle aus der Bibel lesen, und zwar Johannes 7. Johannes 7, ab Vers 37. Aber am letzten Tag, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den sie empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Ich finde, das ist ein tolles Bild. Und so bin ich auch auf dieses Bild mit dem Wasser gekommen. Jesus verspricht den Heiligen Geist, wenn wir zu ihm kommen. Und er sagt, dass dieser Geist überströmt. Dass dieser Geist überströmt. Da fließt was über. Und wenn man ins Griechische reinschaut, dann ist es deutlich, dass es hier tatsächlich noch ein bisschen extremer, da wird sogar von einem Sturzbach lebendigen Wassers gesprochen. Und dieses Wasser, das fließt dann automatisch auch zu anderen. Die bekommen auch was davon mit. Es war nie Gottes Absicht, dass wir den Heiligen Geist nur in uns bekommen und der in unserem Inneren irgendwie gespeichert wird, um als Himmelsticket zu gelten, damit wir gesegnet werden, sondern es war immer sein Plan, dass das auch nach außen strömt, dass das andere ansteckt. Dieses lebendige Wasser darf überströmen. Und ich frage dich mal persönlich, erlebst du das? Wenn nein, dann möchte ich dich ermutigen, dass Gott noch mehr für dich hat. Dass Gott noch mehr für dich hat, als du es bisher erlebst. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Wie geht das ganz praktisch? Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die wichtig sind. Auf der einen Seite muss ich vielleicht etwas Platz schaffen in meinem Leben. Ich stelle mir das manchmal vor, wie so in einem Haus, wo ich ganz viele Sachen gesammelt habe. Und wenn ich sage, der Heilige Geist soll reinkommen, dann muss ich erstmal darf ich ein bisschen ausrümpeln. Und überall, wo ich Platz mache, da kommt er gerne hin. Oder halt im Vergleich zu dem Glas, wenn es mit was anderem gefüllt ist, erstmal raus damit, Heiliger Geist kommt rein. Er nimmt einfach den Platz ein, den wir ihm geben. Und schließlich ist es ganz einfach, du brauchst den Heiligen Geist nur zu bitten. Und dann darfst du glauben und erwarten, dass er dann gerne kommt. Bittet, so wird euch gegeben. Ja, und vielleicht nochmal ein bisschen was Herausforderndes zum Schluss, denn ich kann mir vorstellen, dass die Sache so einen Haken hat. Es geht nämlich nicht darum, dass ich immer mehr vom Heiligen Geist bekomme. Es geht nicht darum, dass ich immer mehr vom Heiligen Geist bekomme. Sondern ich würde sagen, es geht darum, dass der Heilige Geist immer mehr von dir bekommt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich manchmal ein bisschen zwiegespalten. Ja, auf der einen Seite möchte ich mehr erleben. Ich möchte das erleben, was ich glaube und predige, solche steilen Sätze, die ich manchmal raushaue. Ja, Gott ist da und Gott spricht zu uns auch heute noch. Er leitet uns durch seinen Heiligen Geist. Gott tut auch heute noch Wunder. Aber auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen Angst davor. Warum? Aus zwei Gründen, glaube ich. Das eine, um ehrlich zu sein, habe ich vor allen Dingen Angst davor, die Kontrolle bisschen abzugeben. Ich möchte gerne alles selbst in der Hand behalten. Ich möchte gerne alles erklären können, was so passiert. Und dann habe ich, glaube ich, auch Angst davor, was andere wohl sagen könnten, wenn es bei mir zu sprudeln anfängt. Also im Bild gesprochen, ich habe Angst davor, dass, wenn der Heilige Geist kommt und es so ein bisschen überläuft, dass irgendjemand, der in die Pfütze tritt, sich vielleicht auf den Schlips getreten fühlt, der damit nichts anfangen kann, was für ihn irgendwie komisch ist. Und deswegen lebe ich doch lieber unauffällig, vielleicht lieber ein bisschen trockener, lieber ein bisschen weniger gefüllt. Solche Auswüchse wie in der Apostelgeschichte, ja vielleicht sogar wie an Pfingsten, dann lieber doch nicht. Ich weiß nicht, ob du, wenn du schon lange Christ bist, ob du diese Sehnsucht kennst oder vielleicht neu dabei und du kennst irgendwie diese Sehnsucht, du kannst das nachvollziehen, dass du mehr von Gott willst. Vielleicht hast du ja auch schon mal Menschen erlebt, die dir wundersame, wundervolle Dinge berichtet haben, wie Gott ihnen in Träumen begegnet ist, wie sie prophetische Eindrücke hatten für jemanden, es weitergegeben haben und es hat gestimmt, es hat dem anderen weitergeholfen. Vielleicht Menschen miterlebt hast, die in göttlichen Sprachen gebetet haben, die für Kranke gebetet haben, sie sind heil geworden oder sonstige Wunder. Ich habe vor 2 bis 3 Jahren, würde ich sagen, ist in mir dieser Wunsch gewachsen, den Heiligen Geist etwas mehr kennenzulernen. Und ich habe mir diese Begeisterung gewünscht. Und ich habe mir gedacht, ja, auch in der FEG würde so ein bisschen mehr Heiliger Geist ganz gut tun. An vielen Stellen. Und vielleicht ist es ja so, dass wir uns auch von der Geschichte her doch nochmal auch bewusst lossagen müssten von dem, was damals so geschrieben worden ist, wo wir gesagt haben, nein, wir distanzieren uns von diesem Teil Gottes. Ich fand es spannend, natürlich auch auf der Entdeckungstour, und damit hat das Ganze begonnen, auch meine Frau kennenzulernen, weil das war tatsächlich der Grund. Ich sagte, ich möchte mehr über den Heiligen Geist erfahren, und sie kommt jetzt auf einer Pfingstgemeinde, und da dachte ich, das wäre eine gute Person, wo man einfach mal interviewen kann. Ich hatte da gar keine Hintergedanken übrigens am Anfang, tatsächlich nicht. Und es ist ganz spannend, jetzt auch, ja, ist auch weiterhin spannend, einfach mich auszutauschen mit ihr. Ja, es gibt einige Dinge, die sehe ich einfach anders, und da kann man irgendwie herrlich auch theologisch drüber diskutieren. Aber häufig sind wir uns übrigens auch da einig, also es ist ja auch nicht unkritisch, muss man auch dazu sagen. Aber ich habe mir vorgenommen, und ich möchte mir das viel mehr vornehmen, dass ich viel mehr beurteile nach dem, was ich für Frucht sehe. Dass ich einfach Gott frage, und dann manches brauche ich nicht verstehen. Und ich möchte gerne einfach Frucht sehen. Und schließlich möchte ich, und ich glaube, das können wir alle, dass wir Gott einfach vertrauen. Er hat gesagt, Gott ist wie ein liebender Vater, der dir eben nicht eine Schlange gibt, wenn du nach einem Fisch fragst. Oder der dir kein Skorpion anbietet, wenn du ihm nach einem Ei fragst. Gott ist ein liebender Vater. Und wenn du ihn bittest, dann wird er dir nichts Schlechtes geben. Also vielleicht ist das Geheimnis, loszulassen und Gott wirklich zu vertrauen und sich von ihm füllen zu lassen. Amen.
Ja, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das ist so ein Herzensanliegen von mir. Ich wünsche mir das so für mich selber und für jeden von euch, weil es so ein kostbares Geschenk ist und so vieles mir leichter macht. Die Jünger sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist und hatten dann Mut, das Evangelium zu verkündigen. Und so vieles mehr, was Dirk ja auch gerade schon gesagt hat. Heilung ist geschehen. Andere Sprachen wurden gesprochen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist ganz unterschiedlich wirkt und nicht in eine Box zu packen ist. Ich habe das selber schon mal erlebt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so diese Freude, dieses Lachen im Heiligen Geist, nenne ich es mal. Ich war mal in einer Gemeinde gewesen und ich kannte das noch gar nicht so. Und die Leute im Gottesdienst fingen auf einmal an zu lachen. Richtig anzulachen, nicht nur so ein bisschen. Und es war so eine Gruppe von Menschen, wo ich dann zugehörte, die wie nicht lachen mussten. Und das, ich habe das so beobachtet und fand das irgendwie komisch, aber auch irgendwie schön, weil ich dachte, die haben bestimmt gerade richtig Freude, die Menschen, die da lachen. Und ich wollte das auch gerne, aber ich habe halt nicht gelacht und ich wollte auch nichts produzieren. Das mag ich auch nicht. Und dann habe ich für mich beten lassen, konnte man so Hand auflegen lassen und es ist nichts passiert. Ich bin wieder auf meinen Platz zurückgegangen und war frustriert. Und dann war es so, dass man nochmal so einen Segen zugesprochen bekommen hat, wenn man das wollte. Und ich habe mich segnen lassen und habe irgendwie viel geweint dabei. Und ich bin aus diesem Gebäude rausgegangen und ich konnte nicht mehr aufhören zu lachen. Das war so schön, es hat einfach so gut getan. Und ich kenne so beides, ich kenne so dieses... das zu sehen und zu beobachten und das irgendwie auch komisch zu finden und aber auch irgendwie gerne so eine Freude haben zu wollen, aber dann später zu Gottes Zeitpunkt das irgendwie erleben zu dürfen, wie so eine Freude mich einfach überkommt und ich gar nicht mehr aufhören kann zu lachen. Das war so ein Unterschied zu dem normalen Lachen, was ich so kenne. Und seitdem ist es immer mal wieder, auch so ganz komischen Momenten, wo ich gar nicht damit rechne, aber es ist so überwältigen und tut so gut. Dirk hat eben noch mal einen Teil aus Bibelvers Lukas 11, Vers 11 bis 12 zitiert. Den möchte ich auch noch mal sagen. Wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und er wird ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben. Oder auch wenn er ihn um ein Ei bete, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Das heißt, was wir tun müssen, ist, um den Heiligen Geist zu bitten und zu glauben, dass der Vater uns den Heiligen Geist gerne gibt. Und ich glaube, er tut es. Ich weiß nicht, was du heute brauchst, was dein Wunsch ist, ob dich das erreicht hat, ob du mehr willst vom Heiligen Geist und Angst beiseite legst, die vielleicht daran hindert, dass der Heilige Geist dich komplett erfüllt. Und ich möchte das Ganze einfach praktisch machen. Ich bitte dich, wenn du das möchtest, als Zeichen des Ganzen aufzustehen, wenn du sagst, ich will neu vom Heiligen Geist erfüllt werden. Wie Dirk gerade gesagt hat, es geht nicht darum, du hast den Heiligen Geist, als du dich bekehrt hast, als du Jesus dein Leben gegeben hast. Und wenn du das noch nicht getan hast, ist heute eine gute Gelegenheit, das zu tun und auch mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Aber wenn du sagst, ich möchte heute neu vom Heiligen Geist erfüllt werden und du möchtest ein Zeichen setzen, dann bitte ich dich, aufzustehen. Ich werde gleich für uns beten und wir können auch jeder für sich auf dem Platz noch beten. Aber wenn du das bist, du fühlst dich angesprochen, dann bitte ich dich jetzt aufzustehen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Und Vater, ich danke dir, dass du gerne den Heiligen Geist gibst, denen, die ihn bitten. Und ich bete, dass dein Heiliger Geist jeden Einzelnen, der das möchte, hier erfüllt. Ich bete, dass du kommst wie nie zuvor, dass du Freude freisetzt, dass du Heilung freisetzt, wer Heilung braucht. Ich bitte dich, dass du einfach Gott darum bittest, er gibt dir gerne. Und dass du ermutigt bist, dass du Mut bekommst, die Kühnheit bekommst, das Evangelium in Vollmacht zu sprechen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und uns berührst. Und ich danke dir dafür, Heiliger Geist. Ich danke dir für deine Gegenwart und dein Wirken. Vielleicht fängst du auch einfach an, in anderer Sprache zu reden. Fühl dich völlig frei, das zu tun. Es ist Freiheit und Freude im Heiligen Geist. Heiliger Geist, wir wollen mehr von dir. Es gilt auch für alle, die zu Hause sind und zugucken. Du kannst es genauso für dich empfangen. Und ermutige dich da, wo du bist, persönlich mit dem Heiligen Geist auch zu sprechen, laut oder leise, so wie du das möchtest.